Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Heute geht es um zwei ganz, ganz wichtige Themen, die vielleicht am ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, nämlich Thema Nummer 1 Resilienz und Thema Nummer 2 Geld. Ja, und was das Ganze miteinander zu tun hat und warum beide Dinge so, so wichtig sind, das erzählt uns heute unser heutiger Gast, Leslie Jäger, herzlich willkommen.
Ja, liebe Juliana, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich in Powerful Me mit dabei sein kann.
Ja, wir haben ja jetzt gerade schon eine Folge aufgenommen für deinen Podcast.
Mutpropaganda.
Genau. Das heißt, die Leslie ist Podcasterin, aber auch Business-Trainerin und Speakerin. Und gleich einmal die Empfehlung, hört unbedingt rein in ihrem Podcast Mutpropaganda und da gibt es dann auch eine, glaube ich, ziemlich coole Folge mit mir.
Die war richtig cool, das muss man nämlich echt sagen.
Genau, also sogar unser Martin, der Behind the Scenes an der Technik, hat gesagt, das ist eine richtig coole Folge gewesen. Gell?
Ja, und nämlich mit Hands-on-Techniken gleich, das muss man nämlich auch dazu sagen, ja, mit gleich praktischen Inputs zur Umsetzung.
Genau, also jetzt haben wir Werbung gemacht auch für unseren anderen Podcast, aber jetzt vielleicht steigen wir mal gleich ein. Resilienz und Geld. Wie kommt man drauf, dass man die beiden Themen kombiniert? Da liegt ja eine Reise auch hinter dir. Und vielleicht spulen wir mal Zeit zurück und starten mal dort, wo du jetzt das Gefühl hast, da gibt es zum Starten.
Ja, also für die, die mich nicht so gut kennen, ich mache ja auch Persönlichkeitsentwicklung und über die Jahre hinweg, ja, über die 15 Jahre, haben sie halt da drei Säulen heraus entwickelt. Und ich glaube, so wie ganz viele Menschen, die in unserem Bereich tätig sind, startet es mit einer durchwachsenen Biografie, mit Höhen und mit Tiefen. Und so war es bei mir auch. Ja. Also ich bin vom Leben in der, ja, eigentlich schon in der Kindheit, über das Jugendalter, als junge, erwachsene Frau, ich würde mal sagen, einigermaßen geprüft worden. Ja. Und das Thema Resilienz, innere Stärke, hat sich da einfach ja, aufgetan. Ja. Ich habe gar nicht anders können, als wie Resilienz zu entwickeln, weil ich es gefühlt sonst nicht bis daher geschafft hätte. Ja. Und wie ich dann angefangen habe, mich mit meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und irgendwie mir dachte, boah, das ist so spannend und das taugt mir so. Und irgendwie sich der Weg aufgetan hat mit Erwachsenenbildung, war klar, Resilienz, ja, wo ich selber so viel lernen habe dürfen, wo ich selber manches Mal, auch, ich würde echt sagen, geprügelt durchs Leben worden bin, ja, und wachsen habe dürfen, war klar, Resilienz wird eines meiner wichtigsten Säulen sein, die ich in meinen Trainings als Speakerin einfach für Menschen in petto habe und was mir einfach wichtig ist und wo ich ein großes Augenmerk drauf lege. Mhm. Und bei mir ist es halt so, ich habe drei Säulen. Die erste Säule sind die Beziehungen. Die Beziehung zu anderen Menschen, aber insbesondere ganz, ganz wichtig, die Beziehung zu mir selbst. Ja, alles steht und fällt mit der Beziehung zu mir selber.
Definitiv.
Eine zweite Säule, was für mich wichtig war, war eben Gesundheit, ja, gesundes Leben. Und da gehört die Resilienz ein. Ja, mentale Resilienz, emotionale Resilienz, körperliche Resilienz, das hängt ja alles zusammen. Wir sind ganzheitliche Wesen, das brauche ich die einer dazu. Ja, das ist unser Business. Ja, wir sehen ja das Ganze auf drei Ebenen. Aber, und jetzt kommt's, wie kommt das Thema Geld da hinein? Ja?
Ich würde sagen, das Thema Geld machen wir dann nachher. Das ist die dritte Säule. Genau, weil ich zoome jetzt gleich rein ins Thema Resilienz.
Du zoomst hinein ins Thema Resilienz. Ja, perfekt.
Wir Menschen, wir lernen ja immer am besten durch Geschichten. Das heißt, hast du vielleicht jetzt spontan irgendeine Geschichte auch, um in dieses Thema reinzustarten, Resilienz?
Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Ja. ich fange einfach bei der Kindheit an. Ich finde, das macht es am allergreifbarsten. Ja. Ich bin aufgewachsen in einer Familie und in einem Herkunftssystem, das geprägt war von Süchten. Ja. Mhm. Also mein Vater war schwer alkoholkrank. Und wenn ich jetzt sage schwer alkoholkrank, meine ich tatsächlich wirklich. Also da redet man von einer Flasche Wodka zum Frühstück. Also wirklich so ganz schwere Süchte. Aber die Süchte haben sich nicht nur bei meinem Papa gezeichnet, das hat sich bei meiner Mutter wieder gespielt. Bei meinen Geschwistern haben sie Süchte, also ich habe große Geschwister, ja, gezeigt. Das Beziehungssystem von meiner Mama war in allen ihren Ehen toxisch. Mhm. Ja, also von Selbstaufgabe hin zu sehr dramatische, sehr stark mit emotionaler, teilweise auch körperlicher Gewalt aufgeladene Beziehungen. Ich habe das als Kind alles mitbekommen. Mhm. Ja. Und meine Mama hat selber ein Herkunftssystem gehabt, was sehr geprägt war von, es muss eine Frau stark sein, die muss für sich sorgen, weil sonst wirst du enttäuscht. Und also da war Weiblichkeitsthemen, also die volle Bandbreite.
Ja, ja.
Für mich eines der prägendsten Momente, denn ich kann dazu sagen, bei meinem Vater ist die Geschichte gut ausgegangen, weil wir heute eine sehr, sehr gute innige Beziehung, weil er von der Sucht radikal losgekommen ist, wie sie meine Mama scheiden hat lassen. Also was er für mich total ein wichtiger Schlüsselmoment war, denn mein Papa hat so einen Glaubenssatz gehabt, ja. Ich kann, ich will, ich muss. Ja, das muss, würde ich jetzt für mich nicht mehr so stark sehen, ja, weil ich kann, ich will, ich werde, ist für mich jetzt die abgewandelte Variante. Aber er hat es geschafft, ohne Unterstützung von dieser Orgensucht loszukommen, weil er Angst gehabt hat, er verliert mich.
Ja, ja, okay. Das heißt, diese Trennung war ein Wake-up-Call für ihn.
Richtig.
Und ein Geschenk.
Genau. Und das war die Geburtsstunde, dass unsere Beziehung bis heute eigentlich eine sehr innige ist. Und mein Papa ist für mich ein ganz wichtiger Mensch, ein starker Mentor. Aber was meine Beziehung sehr, sehr geprägt hat und was mein Leben und meine Identität als Kind, als junge Frau sehr geprägt hat, war meine Mama war sehr krank. Körperlich krank, und der Körper, weil er so krank war, hat massiv Einfluss genommen auf die Psyche. Das heißt, meine Mama hat unter starken Depressionen gelitten, in der Aufarbeitungsphase mit meinem Therapeuten, ja, weil ich habe irgendwann einmal mir Unterstützung gesucht, hat er dann gesagt, oder eigentlich hat er nicht gesagt, sondern er hat mir ein Buch gegeben zum Lesen, und das Buch hat geheißen Borderline-Mütter und ihre Töchter, weil es war immer so eine Beziehung von ich liebe dich, aber wenn die Beziehung gut war und wenn der Impuls übergekommen ist über sie, dann war sie gewaltvoll, emotional und körperlich. Mhm. Also so ein Mix zwischen ich liebe dich, ich hasse dich, ich liebe dich, ich hasse dich.
Also ja, du also hast so als Kind nie gewusst, woran du bist.
Ich war immer unsicher. Ja, es war immer unsicher.
Es war nie safe.
Es war nie safe, genau. Heute, wenn ich hinschaue, ist total spannend, kann ich sehr in Liebe hinschauen.
Ja.
Und ich weiß, die Liebe zu meiner Mama fließt. Ich muss dazu sagen, sie lebt nicht mehr. Sie ist 2012 gestorben.
Okay.
Auch das war sehr, sehr prägend für mich. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe sehr viel in meiner Kindheit und Jugend in der Anpassung verbracht. Ich passe mich an, um weiter lieben zu können. Mhm. Das ist ja was ganz viele Kinder machen,
naja,
wenn sie unter emotionaler oder körperlicher Gewalt einfach auch erleben, dass sie permanent versuchen, sich anzupassen, damit die Liebe weiter fließen kann.
Ja.
Das habe ich gemacht, und das hat aber natürlich was mit mir gemacht.
Mhm.
Ja, nämlich, ich muss permanent leisten, dass ich liebenswert bin. Ich muss ganz weit quasi in die Anpassung gehen, weit weg von meinen Bedürfnissen. Ich habe 30 Jahre, das kann ich genauso sagen, 30 Jahre das Gefühl der Wut nicht gekannt.
Mhm.
Ja, weil es war nur eine Person, die wütend sei, hat Kinder bei uns in der Familie, das war meine Mama, und vor der habe ich Angst gehabt. Das heißt, immer dann, wenn man bei einem Kind sagen würde, okay, es ist eigentlich eine angepasste Form, angepasste Emotion, dass jetzt wütend wird, ja, weil Kinder halt auch mal wütend werden,
ja,
wenn der Wille nicht durchgeht oder wenn das Kind halt irgendwas gerne hätte. Das habe ich nicht gelebt. Das heißt, meine Wut war immer gedeckelt und gestaut. Und früher war das so, meine Freundin hat immer gesagt, also wenn du wütend wirst, ja, also wenn mich wer verletzt hat und wenn einfach zu viel Verletzung da war, dann habe ich es geschafft, dass ich meine Gefühle von 100 auf 0 obertrage.
Okay. Also ja, quasi nicht fühlen.
Nicht fühlen, genau, von 0 auf, also wirklich von 0 auf 100 oder minus 100, ja. Das heißt, ich habe Menschen zu Tode ignorieren können. Ich habe das geschafft, dass ich eiskalt worden bin wie ein Eisblock. das hat sich radikal verändert, wie ich selber Mama geworden bin. Also Kinder haben ja diese unglaubliche, unbewusste Fähigkeit, dass sie die Knöpfe drücken und dass sie das zutage bringen, wo wir wachsen dürfen.
Also da ist die Wut dann einmal.
Genau. Und das war aber so krass. Also Juliana muss dir vorstellen, da war ich schon, muss kurz überlegen, mit 22 Jahren habe ich mein Gewerbe angemeldet als Elternbildnerin. Ich bin ja von meinem Grundberuf Pädagogin.
Ja.
Ist auch kein Zufall, dass ich Pädagogin geworden bin. Ja. Aber ich habe immer so die Idee gehabt, ich möchte die Welt für Kinder besser machen, damit die einfach in liebevollen Beziehungen aufwachsen, groß werden dürfen. Ja. Und du musst dir vorstellen, da war ich schon 30 Jahre, habe, weiß nicht, 1000 Eltern schon in meine Seminare sitzen gehabt. Und dann komme ich in eine Situation, wo mein 1,5-Jähriger mich so reizt, dass ich Angst bekommen habe von mir selbst. Weil ich Gefühle gefühlt habe, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gefühlt habe. Ich weiß, das war, ich war gerade schon wieder Gänsehaut, das war so schlimm, ja, weil ich habe, ich weiß nicht, wie viele Eltern durchbegleitet, eines meiner bestbesuchtesten Seminare war Liebe, Grenzen, Konsequenzen, wie kannst du liebevoll, aber bestimmt Grenzen setzen.
Ja.
Und der 1,5-Jährige, der mich so emotional fordert, dass ich Angst kriege, dass ich in Muster, die mir bekannt sind, zurückfallen könnte.
Ja.
Bei mir ist es dann immer so, wenn ich irgendwie mit mir in irgendeiner Konfrontation komme und mir denke, okay, jetzt brauche ich Unterstützung. Also ich bin ja ein großer Fan wie du von Unterstützung von Coaches, Mentoren, wenn es notwendig ist, Therapeuten. Und ich habe in dem Moment habe ich gewusst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, ich muss jetzt einen Anruf tätigen, habe meinen Ausbildner angerufen, bin ja Lebens- und Sozialberaterin, ja, und einer meiner Ausbildner ist Psychotherapeut und das ist einer, also ich kann nur sagen, großartig, Franz Podek, ja, ich mache jetzt da gerne Werbung, weil er ist wirklich einer der Besten. Ich habe gesagt, du Franz, ich brauche einen Termin.
Jetzt.
Genau, weil ich habe echt Panik gehabt, ja, und muss dazu sagen, ich war da in einer emotionalen Ausnahmesituation, ich war da gerade zu dem Zeitpunkt Alleinerzieherin. Mit einem 1,5-Jährigen und nebenbei voll im Beruf. Und also es war wirklich, ich war an meiner Grenze, kann ich so sagen. Ja. Und er hat gewusst, wenn Leslie sagt, jetzt ist dringend. Und man muss dazu sagen, der ist im Burgenland. Das heißt, ich fahre 3 Stunden ins Burgenland, habe dann eine Doppeleinheit gemacht, ja, und bin dann wieder zurückgefahren. Und es war total wichtig.
Ja.
Und dieser Moment hat für mich nun mal extrem viel verändert in mein Hinschauen, ja. Und ich habe da eines lernen dürfen. Und du weißt jetzt vielleicht, also wenn ich sage, gleichzeitig ist so unglaublich wichtig zu erkennen, dieses Wort gleichzeitig kann beides sein. Ich darf wütend sein und darf in Freude sein. Mhm. Ich darf traurig sein und darf glücklich sein. Und das habe ich vorhin erkannt, weil entweder bin ich gut oder ich bin böse, weil so funktionieren halt einfach auch Beziehungen mit Menschen, die ja mit Borderline zu tun haben. Ja, da gibt es kein Grau, da gibt es kein Mittelmaß dazwischen, da gibt es halt, das ist die liebende Tochter und manches Mal macht es dann Schaß, ja, sondern da gibt es nur gut oder böse und mit dem bist du permanent konfrontiert und ich habe jetzt lernen dürfen, da gibt es zwischen meinen Gefühlen Nuancen dazwischen.
Ja, ganz viele, ja.
Wow, und das war so heilsam zu erkennen, es gibt nicht nur ein Aber, sondern es gibt ein Gleichzeitig.
Ja.
Und wenn ich jetzt das auf die Situation mit meinem Sohn nehme, ich sehe, dass mein Sohn jetzt mich braucht, weil der ist gerade emotional, der ist gerade wütend oder traurig oder vielleicht trotzig oder was auch immer. Und der braucht mich jetzt als liebevolle Begleitung. Gleichzeitig darf ich aber auch die Leslie sein, die Mama, die eigene Bedürfnisse hat und auch zu ihren Bedürfnissen stehen. Dass mich das jetzt vielleicht ärgert, wenn der dreimal in einer 4 Stunden auszuckt. Ja, ich kann beides sein und ich kann beides, wie du es immer so schön sagst, halten.
Ja.
Und das war unglaublich heilsam, ja. Und mit 30 Jahren habe ich eigentlich nur mal so richtige Transformation dann erlebt, ja. Nämlich, also eigentlich nicht mit 30, sondern da war ich 31, dass diese Erfahrung, diese zu teilen, ja, anderen Menschen da quasi das auch möglich zu machen, das zu spüren, zu verstehen, ja, ein wichtiger Prozess ist in ihrer eigenen Resilienz. Ja.
Nimmt ihnen vielleicht auch einen gewissen Druck,
ja,
oder?
Ja, voll, absolut. Es hat, es hat mir Druck genommen und wie ich angefangen habe, diese Geschichte zu erzählen. Du kannst beides sein. Du kannst voll stolz sein auf alles, was du gerade erreicht hast und gleichzeitig kannst du aber auch gerade voll traurig sein oder frustriert sein oder wie
zweifeln.
Ja, das hat alles verändert.
Ja.
Ja, nämlich emotional, körperlich, und das spürst du natürlich dann auch, weil der Druck weicht. Ja, ja. Der weicht aus deiner Seele. Und du kannst alle Teile dann annehmen lernen. Und das ist also ein wesentlicher Aspekt für mich, ja, dass wir lernen, dass wir alle Teile annehmen lernen von uns. Die uns gut gefallen, aber auch die uns weniger gut gefallen. Oder auch die Biografie, die man verstecken wollte. Ich hab mich so geschämt früher, wenn ich gesagt habe, wo ich herkomme. Alleine der Wohnort, ja. Ich komme aus einem Viertel in Linz. Da, ja, das ist so, das Ghetto, hat man früher gesagt, ja. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich auch lange nicht über das reden traut, was ich selber erlebt habe als Kind, weil ich konnte ja irgendwen beschämen. Und ich sage das ganz ehrlich, wenn ich heute hinschaue, ich bin unendlich dankbar, wenn ich auf all meine Erfahrungen zurückschaue, die guten wie die weniger guten, denn das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, dass ich über das reden kann. Und sagen wir sie ehrlich, unsere Erfahrungen, wir sind ja da nicht irgendwie was Besonderes. Unsere Geschichten haben ja tausende Menschen. Ja. Ja, Millionen Menschen haben ähnliche Geschichten, und es braucht manches Mal wen, der sagt, hey, ich sehe dich, ich sehe dich, und es ist okay so.
Ja.
Und ja, dann kann was möglich werden.
Ich habe jetzt nur einen Gedanken zu dem Thema gleichzeitig auch, weil du ja gesagt hast, okay, früher war es dann so, du hast halt weit weg von deinen Bedürfnissen gelebt und hast immer geschaut, wie kannst du dich anpassen, gerade wenn man so diesen unsafe Space hat, wo man nie weiß, woran man ist. So schlimm das ist, gleichzeitig, bin ich mir sicher, hast du damals genau dadurch Fähigkeiten entwickelt, die andere nicht haben, nämlich innerhalb von Sekunden abzuchecken, auch vielleicht, wie ist die Mama drauf, was ist jetzt, und das heißt, auch sehr gutes Gespür für Menschen, für Emotionen, für Verhaltensweisen. Ja.
Ich möchte das sogar aufgreifen, darf ich aus dem Nähkästchen
plaudern, natürlich.
Junge Frau, also ich habe wirklich, also ich habe ja in meinen Beziehungen nichts ausgelassen. Ja, also von Narzissmus und so weiter, ja, Gewalt, ich habe alles durch. Ja, also es gibt da jetzt nichts, was mich jetzt einmal so im ersten Moment erschüttern kann. Und ich habe festgestellt, dass Menschen, und das ist mir schon als junge Frau passiert, mir oft ganz schnell innerhalb von 5 Minuten, wo sie mich nicht gekannt haben, ihr Herz aufs, wie wenn sie es aufs Tablett legen, mir alles erzählt haben, die tiefsten Abgründe, die schlimmsten Geschichten. Und ich wollte ganz lang versuchen zu verstehen, warum passiert mir das? Warum passiert mir das, dass man Menschen, obwohl sie mich nicht kennen, mir ihre persönlichsten Geschichten erzählen? Und dann gibt es sogar so Momente, wo sie es reißt und sagen, das habe ich noch nie wem erzählt.
Ja.
Warum habe ich das jetzt dir eigentlich erzählt? Und ich wollte es immer verstehen. Das kann man nicht verstehen, glaube ich, sondern das kann man nur spüren. Und das ist genau diese Fähigkeit, da bin ich zutiefst davon überzeugt, dieses Hinschauen sofort herauszufiltern, um was geht es jetzt eigentlich. Ja? Und nicht mit mir beschäftigt zu sein, weil das ist genau das, um was es nicht geht. Es geht nicht um mein Ego-Fuzzi, wenn da jetzt irgendwer mir gerade was erzählt, sondern voll präsent in dem Moment sein, wo der Mensch gerade steht. Und dann baust du Verbindungen auf, und das ist heute wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Fähigkeiten, die ich habe, wenn ich mit Menschen arbeite.
Ja.
Und die habe ich definitiv, bin mir ganz, ganz sicher, auch dadurch entwickeln dürfen.
Ich kenne das auch. Also sehr oft, wenn ich mit Menschen sitze und ich erfahre Sachen, sie erzählen mir Sachen, also wo jetzt überhaupt nicht das Gespräch in die Richtung gegangen ist oder wo ich gar nicht nachgefragt habe, aber einfach, ja, wie du sagst, man kann es nicht erklären, es ist wahrscheinlich ein Ort von Ausstrahlung, und sehr spannend dieser Gedanke, hundertprozentig hast du da recht, diese volle Präsenz beim anderen, ja, wo sich der andere einfach auch gesehen, gehört, wahrgenommen fühlt.
Und gleichzeitig, das ist das, was sie mir dann erschildern, weil ich habe manchmal dann versucht auch herauszufinden, nach einer längeren Beziehung, was war der entscheidende Moment? Und ich habe gesagt, du hast mich nie zu einem Opfer gemacht.
Ja.
Du hast mich immer in meiner Größe und in meiner Stärke gesehen. Und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich glaube, genau das ist das Entscheidende unserer Arbeit, dass wir sehen, was alles da ist.
Genau.
Wie viel Stärke, wie viel Kraft, wie viel Potenzial, das da ist. Und manches Mal ist es halt einfach nur ein bisschen verschüttet.
Ja. Ja. Danke, dass du das geteilt hast, diese Geschichte, weil ich glaube, da werden sich viele irgendwo wiedererkennen und ja, man kann sich ganz anders auch mit dem Thema Resilienz irgendwie identifizieren. Und wenn du jetzt einfach so ein paar Quick-Tipps für Resilienz raushauen könntest, was würdest du da sagen, was so das Wichtigste ist?
Mhm. Quick-Tipps. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, glaube ich, zu erkennen, dass das Annehmen der Schlüssel ist für Wachstum.
Ja.
Solange wir nicht annehmen, sind wir im Widerstand. Und dieser Widerstand erzeugt dieses permanente Haften an der Vergangenheit und diesen permanenten Schmerz. Und ich bin zu 100% davon überzeugt, wenn wir in, egal was uns passiert, versuchen zu erkennen, was wird dadurch möglich, was ist der Sinn dahinter, und wenn wir uns frei machen von dem, dass wir dagegen ankämpfen,
ja,
dann kommen wir in unsere Wachstumszone. Und das finde ich total wichtig, dass man das versteht, ja, denn es wird nie aufhören, weh zu tun. Also ich sage das ganz ehrlich, es gibt schon Momente, da denkt man, hey, hätte ich es nicht ein bisschen leichter haben können, ja, und dann, und da gibt es, wenn ich an meine Mama denke, ich habe ganz viele gute Momente, wirklich, ich kann ganz gut in die Liebe zu meiner Mama gehen. Wenn ich an sie denke, ich weiß, da fließt die Liebe und ich bin nicht böse und gar nichts. Und gleichzeitig, wenn ich wieder mal eine Baustelle entdecke bei mir, muss man schon wieder in Erinnerung rufen, woher kommt denn die überhaupt? Ja?
Ja.
Und da gibt es schon Momente, das hört nicht einfach so auf zum Wehtun. Und gleichzeitig können wir an dem wachsen. Und für mich ist so, also ich erzähle jetzt eine Coaching-Erfahrung. Ich habe nicht einmal, sondern ich habe schon öfter Menschen begleitet, die, ja, wo ein Kind, ein geliebtes Kind vor ihnen gegangen ist.
Mhm.
Und jetzt sind wir ehrlich, also du bist Mama, ich bin Mama. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dein Kind vor dir geht. Denn es ist so, das ist das Unnatürlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich habe Verschiedenes beobachten dürfen. Ich habe beobachten dürfen, wo die Beziehung natürlich, und das ist ganz oft so, wenn ein Kind stirbt, dass die Beziehung zu Brüche geht, weil
ja,
man das nicht transformieren kann, diesen Schmerz. Und weil er so sinnlos erscheint. Aber ich habe auch schon Familien begleiten dürfen, die an dem gewachsen sind. Und was haben die gemacht? Die haben ihre Erfahrung zur Verfügung gestellt, anderen Eltern, die auch ein krebskrankes Kind haben, damit die Lebenszeit, die sie mit ihrem Kind noch haben, nützen können. Jeden Tag, als wie wäre es ein ganzes Leben. Ja? Also jeden Tag so leben, als wie wenn es ein ganzes Leben wäre. Und die unterstützen diese Eltern dabei. Und wenn die am Grab von ihrem Kind stehen, dann tut es immer nur weh. Mhm. Und dann ja, sind sie ja, immer nur
ja,
traurig. Und wenn ich hindenke, ja, das tut mir selber weh. Aber gleichzeitig erzählen sie ihrem verstorbenen Kind, ach so, wir begleiten gerade die Eltern von der Marion zum Beispiel oder von der Susi und helfen den Eltern, dass sie einfach nur die letzten Momente nicht in Angst, sondern in Liebe verbringen können. Und wenn ich da jetzt hinspüre, das spürst du den Unterschied.
Ja,
das ist so unglaublich groß.
So, I turn pain into power.
Ja, ja, komplett.
Also das ist, was wird dadurch möglich?
Ja.
Ja.
Und das ist halt dann transformierst du den Schmerz und dann kannst du wachsen. Und die sind enorm gewachsen. Die sind immer nur, also dieses Paar, was ich gerade vor Augen habe, die sind immer nur zusammen, die sind stark und die werden nie vergessen, wie weh das tut.
Ja. Ja.
Aber sie sagen, es war nicht umsonst. Denn nichts ist schmerzhafter, als wie wenn du Leid erlebst und es ist umsonst. Weil dann kann es dich zerstören, dann kann es dich umbringen.
Ja.
Emotional, körperlich, ja, und es gibt ja nicht umsonst diesen Ausdruck, man kann an gebrochenen Herzen sterben.
Ja, ja.
Und da ist wirklich die Transformation drin. Also die, ich würde sagen, einer der wichtigsten Gedanken ist erstens, ich nehme es an, weil was geschrieben ist, ist geschrieben.
Ja.
Die Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern. Aber ich kann jetzt etwas in mein Lebensbuch schreiben, was die Zukunft auf eine positive Art und Weise beeinflusst. Und dann dir die Frage zu stellen, wofür ist das eine Gelegenheit.
Ja.
Und das geht natürlich nicht immer gleich. Ich bin so realistisch, es geht nicht immer gleich, dass man sich die Frage stellt. Und vielleicht tut es manchmal so weh, dass man gar nicht hinkommt. Also ich will ja niemanden verurteilen,
ja,
der jetzt nicht sagen kann, okay, da habe ich jetzt den Sinn darin entdeckt, an diesem Schmerz. Du kannst trotzdem wachsen. Aber wenn du wirklich, ja, also ich würde mal sagen, Wachstum hoch zwei, wenn du schaffst, dass du in einer dramatischen, traumatischen Situation mit einem gewissen Abstand hinschauen kannst und sagen kannst, dadurch hat das oder das möglich werden können.
Ja, ich habe da eine Geschichte, die einfach genau zu dem Thema oder zu den Empfehlungen, die du gerade gegeben hast, auch passt. Ich war mit einer sehr, sehr lieben Kollegin und auch Freundin vor einigen Jahren auf einem Seminar, auf einem Business-Seminar. Während diesem Seminar hat sie die Nachricht bekommen, dass ihr Vater Suizid begangen hat. Ja, das war natürlich total schrecklich. Ja. Und du bist ja selber auch Business-Trainerin. Du kannst dir natürlich auch vorstellen, du machst jetzt ein Business-Seminar und auf einmal kommt so eine Nachricht. Also das ist ja auch krass, wenn man jetzt zum Beispiel aus Seminarleiter-Sicht das auch sieht, wie geht man mit sowas um, die ganze Gruppe und so. Du kannst nicht einfach noch das Seminar weitermachen. Also das waren zwei Trainer und die eine Trainerin ist natürlich gleich zu ihr gegangen und hat sie unterstützt. Ja. Und wie die Trainer umgegangen sind mit dem Thema, war Wahnsinn. Weil die haben das Erste, was sie gesagt haben, war, okay, ihr geht jetzt in Zweiergruppen zusammen und ihr erzählt jetzt einander, was macht das gerade mit mir. Also wirklich dieses, was du gesagt hast, dieses Annehmen, was ist, hinschauen und einmal sagen, okay, was löst das jetzt gerade in mir aus? Einmal das da sein lassen. Und das war dann auch ein Prozess. Und dann der zweite Step war, okay, und wofür ist das jetzt eine Gelegenheit? Oder was ist mir jetzt möglich? Ja, also es passt vielleicht ein bisschen in das. Und das war im Endeffekt dann in dieser Phase, war ich gerade, mir war ganz wichtig, ich muss jetzt nächste Woche unbedingt die Videoserie aufnehmen, die ich eh schon längstens aufnehmen wollte und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, scheiß auf diese Videoserie. Mhm. Ich mache jetzt einmal nächste Woche fast gar nichts und ich genieße die Zeit mit meinen Lieben. Ja, und jeder hat dann für sich das herausgefunden und die Kollegin, die einfach auch in der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr weit ist, die war Wahnsinn. Also die ist auch sofort so arg dieser Schock geworden. Natürlich ist sie die ganzen Gefühle durchgegangen. Oder so. Sie hat gesagt, sie ist vom ersten Moment in die Annahme gegangen und hat aber auch dann gesehen, was diese jahrelange Persönlichkeitsentwicklung auch für Früchte trägt. Ja. Mhm. Ja. Und es war ein Wahnsinn, weil die ist eine Woche später, einen Tag vor dem Begräbnis von ihrem Vater, hat die online einen Wirtschaftskammer-Vortrag gegeben und hat das dann auch thematisiert, was passiert ist. Und hat dann, also ich habe mir das angeschaut und habe mir damals gedacht, oh mein Gott, wie schaffst du das? Mhm. Also das ist Resilienz pur gewesen.
Ja, unglaublich und groß.
Ja, also annehmen, was ist und was ist mir dadurch möglich. Mhm. Und jetzt machen wir einen richtig groben Cut zu deiner dritten Säule.
Ah ja,
da war Geld.
Ja.
Resilienz und dann auf einmal Geld. Mhm. Wie hängt das zusammen? Mhm. Werden wir vielleicht hinten nachkommen, aber ja,
das Geld. Ich knüpfe da an, wo ich das mit den Säulen erklärt habe. Mhm. Genau, dritte Säule, die hat sich ganz spät erst entwickelt, nämlich diese Säule der finanziellen Gesundheit. Und da gehört dazu das Money Mindset, also meine persönliche Beziehung zu Geld und natürlich auch Finanzbildung. Das eine ohne das andere, das geht sich nicht aus. Ja? Also wir brauchen beides. Aber das viel, viel Spannendere ist, dass im Thema Money Mindset ja das Thema Selbstwert drinnen steckt.
So ist es, ja.
Und das hat so unglaublich lang gebraucht bei mir, bis dass ich das behirnt habe. Ja, deshalb hat sie sich auch als allerletztes entwickelt, diese Säule, ja, weil Beziehungsmanagement war mir klar. Da habe ich schon eine Beziehung zu mir selber gehabt, aber dieses Selbstwertthema, was bin ich denn selber wert und wann fängt es an, sich komisch anzufühlen, wenn ich zum Beispiel einen Preis für meine Leistung sage?
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber die ersten Gedanken, was darf ich denn verdienen mit einem Coaching?
Ja.
Ich schwöre dir, das waren Wochen, langes, ich würde echt sagen, Ringen mit mir selbst, ja, bis das irgendwann einmal gecheckt habe, dass ich da gar nicht anfangen brauche, denn ich muss vorher mal mir klar werden, was bin ich denn wert, wer spüre ich meinen Wert überhaupt schon, ja. Und wie ich da ins Reine gekommen bin, hat sich natürlich vieles transformiert. Und deshalb ist das ein wichtiger Aspekt in der Persönlichkeitsentwicklung. Und da greife ich einen Satz auf von einem meiner Mentoren, und das ist der Philipp Müller. Der sagt immer, als erster muss ich die Persönlichkeit entwickeln, dann kann finanzieller Wohlstand, Fülle, Geld auch zu dir fließen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du in einer Knappheit denkst und in einem Mangeldenken bist, dann kann Geld nicht zu dir kommen und willst bei dir ja nicht bleiben, ja, weil du bist ja permanent im Mangel. Und zu erkennen, dass das Leben Fülle ist, war für mich ein enormer Prozess, ja, weil ich komme aus einer Familie, da war immer alles knapp und da ist über Geld immer gestritten worden, da ist immer drüber diskutiert worden, da also wirklich komplett crazy, ja, meine Mama in ihrer dritten Ehe mit meinem Schwiegervater, ja, da hat man zwei Kühlschränke gehabt. Ja, weil man wollte nicht, wenn ich was einkaufe, dass der andere davon was nimmt. So viel Knappheit war da, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre, weil es war im Überfluss da. Ja? Also wo wieder ganz klar wird, okay, das ist was, an dem müssen wir arbeiten, an Glauben setzen. Und ja, ich habe halt, wie ich mit mir selbst angefangen habe zum Arbeiten, und das ist noch nicht so lange her, ja, also es ist ein paar Jahre zum Thema Money Mindset, dass ich mich beschäftige, habe ich dort irgendwann auch festgestellt, okay, Money Mindset ist das eine, aber ich brauche jetzt auch das notwendige Wissen, was ist denn ein kluger Umgang mit Geld? Mhm. Ja, und das ist so die dritte Säule, die sich halt dann entwickelt hat und die, wo ich merke, okay, da gibt es unglaublich viele Menschen, die da Unterstützung brauchen, denn es ist schon ein gesellschaftliches Thema bei uns, dieses Knappheitsdenken, dieses Angstdenken, wir hätten zu wenig. Das ist breitengradtechnisch, glaube ich, bei uns wirklich ganz tief in unseren Mustern veranlagt. Ja. Wenn wir über einen großen See zu den Amis schauen, da wird keiner sich denken, wenn jetzt jemand sehr erfolgreich ist, ja, wie hat er denn das jetzt geschafft?
Ja, der hat sicher andere über den Tisch gezogen.
Genau, das ist ganz tief in uns verankert, und deshalb dieses Auflösen dieser negativen Geldglaubenssätze ist halt ein wichtiger Teil meiner Arbeit jetzt geworden.
Und natürlich auch das, was du gesagt hast, auch Finanzbildung, weil wenn wir sie ehrlich sind, wir haben es nie gelernt.
Ja. Ich bin ja, also ich sage ja, das müsste eigentlich ein Teil, ein elementarer Teil der Schulbildung sein. Finanz- und Geldbildung. Also wenn man sich nur anschaut, was für Probleme jetzt wir uns gerade heranzüchten, weil wir das eben nicht haben. Ja, also wenn man junge Menschen, so viele junge Menschen in Österreich sind verschuldet wegen Konsumschulden. Mhm. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, gäbe es Finanzbildung oder Geldbildung in der Schule, was fix verankert ist, würden manche Dinge in Österreich einfach anders ausschauen.
Und definitiv.
Ja, also da, das muss man von Kindheit an auch schon lernen. Und da gibt es ja tolle Möglichkeiten dazu, wie man mit Kindern quasi spielerischer arbeiten kann. Und mir ist so wichtig, dass man halt einfach dieses Moralisierende vom Geld wegbekommt. Geld ist einfach eine ganz neutrale Energieform. Geld ist weder gut noch schlecht, sondern es wird immer bestimmt vom Besitzer. Und ich sage immer, wer vorher ohne Geld nicht glücklich war, wird mit Geld auch nicht glücklich sein. Und wer vorher, ich bin jetzt ganz derb, ja, ein Arschloch gefühlt war, ohne Geld, ist mit Geld ein größeres Arschloch. Ja? Weil es ist einfach nur ein Katalysator, ein Verstärker von dem, was eh schon vorhanden ist.
Genau, das heißt, ich sage auch immer, Geld verstärkt den Charakter. Wenn du jetzt kriminell bist, dann kaufst du mit dem vielen Geld vielleicht Waffen oder Sonstiges. Ja? Wenn du einfach quasi gute Absichten hast, dann wirst du vielleicht mit Geld eine Stiftung gründen oder einfach gute Dinge erschaffen. Ja,
ja, und du hast jetzt das Waffenbeispiel, sagst du immer, mit einem Hammer. Mit einem Hammer kann ich Dinge tun, die für die ein Hammer vorgesehen ist. Ich kann ein Bild, einen Nagel in die Wand schlagen, ich kann aber mit einem Hammer auch einen Menschen erschlagen. Mhm. Ja, also das hat immer mit dem Menschen zu tun, der quasi im Besitz ist. Ja. Und für mich vielleicht auch noch eine wichtige Unterscheidung, ja, mir geht es nicht um Reichtum. Mir geht es bei Money Mindset und bei Finanzbildung in erster Linie darum, erstens einmal finanzielle Sicherheit aufzubauen und im zweiten Schritt finanzielle Freiheit, Wohlstand. Ja? Und Wohlstand ist für mich etwas Größeres als wie nur für mich. Wohlstand heißt für mich und für andere. Was wird alles möglich, wenn ich im Wohlstand bin, in der Fülle bin und andere Menschen unterstützen kann, ja, zu spenden beispielsweise. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich einen Teil dessen, was ich verdiene, spende. Und das tue ich fix jedes Monat auf die Seite, weil ich weiß, dass es ein Privileg ist, dass ich so leben darf, wie ich lebe. Ich habe in der Genlotterie gewonnen, deshalb lebe ich in Österreich. Ja. Und ich habe großes Glück, dass ich einfach ja, diese Möglichkeiten habe. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und wenn ich anderen Menschen helfen und unterstützen kann, dass sie auch ein Stück vom Glück haben, das für jeden Menschen vorbestimmt ist, finde ich dann, darf das Geld auch kommen, ja, du darfst auch verdienen, ja, wenn du dienst, ich sage immer, wenn du dienst, kannst du auch gut verdienen,
ja.
Und dann gibst du einen Teil deines Glückes weiter und das macht mich extrem glücklich.
Ja, und Geld ist einfach auch, also es ist ein Zeichen auch von Unabhängigkeit, weil wenn du dir denkst, wie viele Beziehungen sind vielleicht aktuell noch, also ich würde nicht sagen intakt, sind eh nicht mehr intakt, aber wie viele Menschen bleiben zusammen wegen Geld, sind total unglücklich. Und das Thema wäre aber eigentlich, ja, vielleicht mag sich schon wer trennen oder es wäre wichtig und es geht aber nicht aufgrund vom finanziellen Mangel oder so. Ich habe zum Beispiel eine Kundin auch einmal gehabt, das ist jetzt schon eine Zeit her, die dann eine Trennung gehabt hat mit 45 Jahren und die mit 45 Jahren nicht gewusst hat, wie eine Banküberweisung online geht, weil sich der Mann einfach immer um die Finanzen gekümmert hat und dann stehst du da. Wenn nämlich dann vielleicht auf einmal eine Trennung ist und du hast dich nie mit dem beschäftigt. Und in so vielen Aspekten ist es einfach wichtig. Ja, wenn du medizinische Versorgung brauchst oder sonstiges.
Du hast gerade das Beispiel gebraucht von nicht trennen. Meine Mama hat sich nicht getrennt, weil sie immer Angst gehabt hat, dass sie es nicht schaffen könnte. Und war permanent in dieser Knappe, das war sie ausgegangen, es war immer möglich gewesen. Aber die Angst, dass es zu wenig ist, hat das dominiert. Und deshalb war sie bis am Ende ihres Lebens in einer unglücklichen Beziehung. Und weil du sagst, Finanzen, es ist der allerhäufigste Scheidungsgrund in Österreich, ja. Das Thema Finanzen. Und ich denke mir immer, was wäre möglich, wenn jeder, ja, Mann und Frau, Mann, Frau, Frau, egal was für eine Konstellation die Beziehung hat, einfach so selbstsicher dasteht, sich so quasi einfach keine Sorgen machen müsste um das Thema Geld, nicht in Abhängigkeit ist, es entspannt jede Beziehung.
Definitiv.
Das entspannt jede Beziehung, das macht was mit dem Selbstwert, da sind wir wieder beim Wertvollfühlen. Mhm. Ja. Wenn ich zu wenig habe, fühle ich mich auch oft meistens mangelhaft, ja. Da fühle ich mich ja selber minderwertig. Was passiert, wenn ich in die Entscheidungsfreiheit komme und wenn die Beziehung nicht dieses Damoklesschwert drüber hängen hat? Ja, und da müssen wir halt einfach auch dazu sagen, da haben wir echt viel, viel Bildungsbedarf, denn wir haben ja dieses Pensionskonto, wo eigentlich transparent auch wäre, was bekommen wir zum Beispiel in Pension. Ja, viele Menschen wissen es erstens einmal nicht und sie haben keine Ahnung, was auf ihrem Pensionskonto steht. Wenn ich nicht weiß, was auf meinem Pensionskonto steht, ja, kann ich auch keine klugen Entscheidungen im Hier und Jetzt treffen. Mhm. Und für mich war einfach essentiell, ja, dass jeder Österreicher, jede Österreicherin, insbesondere die Frauen, die aufgrund oftmals auch von Kindererziehung und Teilzeittätigkeit dann einfach einen finanziellen Nachteil haben. Ja, das ist ja vielen gar nicht bewusst, dass jede Österreicherin weiß, was auf ihrem Pensionskonto steht, damit sie dann selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann und in die Selbstwirksamkeit kommt. Mhm. Also das finde ich, das muss Grundvoraussetzung sein. Und dafür braucht es Finanzbildung und Bewusstsein. Ja, es braucht dieses Bewusstsein dafür, dass ich mir selbst eine starke Säule aufbauen darf, muss, kann, soll. Ja, wie immer du es jetzt definierst. Aber das ist echt ein wesentlicher Teil in meiner Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung.
Okay. Also, erster Impuls an euch, wenn ihr das jetzt hört, nicht sagen, ah ja, das ist interessant mit dem Pensionskonto und da muss ich irgendwann einmal schauen, sondern echt, nehmt das in die Hand, verschiebt es nicht, schaut euch das an. Du hast jetzt dreimal das Wort Entscheidung in unterschiedlichen Kontexten benutzt und somit möchte ich auch da hinweisen, sich mit Geld zu beschäftigen und Geld zum Thema zu machen und Geld wichtig zu machen, ist einmal in erster Linie eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, okay, ich schaue mir jetzt das mit den Finanzen an. Wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, was wären da jetzt für dich, vorher haben wir es bei der Resilienz gehabt, jetzt sind wir bei den Finanzen, was wären dann für dich so Quick-Tipps oder wo du sagst, okay, das wären die nächsten Schritte. Wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue jetzt hin, ich nehme die Finanzen, das Geld in die Hand?
Ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung. Ja. Also für mich war es ja so, ich habe schon gewusst, ich muss was tun. Aber ich habe mir immer gedacht, boah, hey, das ist so viel und wie gehe ich es an? Und ich erzähle es jetzt wirklich so von mir, wie es bei mir war. Ja. Ja. Ich habe für mich ja immer so eine Idee, ich möchte es lernen. Ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe schon gewusst, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, ein bisschen ein Wissen über Weltwirtschaft wäre nicht schlecht. Ja, der Weltwirtschaftsmarkt wäre gut, wenn man so ein bisschen ein Verständnis hat dafür. Aber wenn ich das lernen muss, da brauche ich viel Zeit. Da brauche ich vielleicht auch viel Geld. Da brauche ich die besten Coaches. Das war so mein Gedanke. Und ich habe das immer so ausgeschoben, weil ich habe halt andere Dinge, die mir auch noch wichtig waren. Ich habe es wirklich immer so weit weggeschoben. Und wenn du jetzt auf der Pensionskonto schaust oder feststellst, okay, da gibt es noch einiges, entweder Glaubenssätze, die man auflösen muss, ja, alte Muster, ja, weil wir alle haben so Glaubenssätze mitgekriegt, oder ich kenne mich eigentlich nicht aus, ich weiß nicht wie, such dir jemanden, der diesen Weg gegangen ist, einen Mentor, einen Coach, setze dich damit auseinander. Ich meine, das Erste, das ist wirklich das Allerwichtigste, ist, einmal festzustellen, was ist denn das ist. Ja, und das tut weh. Da rennen wir manchmal so durch die Gegend. Ja, ich will es nicht sehen, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Auf
da sind wir wieder bei der Entscheidung, dieses ehrliche Hinschauen.
Ich schwöre, es tut weh. Mhm. Ja, und ich erlebe es ganz oft bei meinen Klientinnen, oftmals auch, die bei denen ganz besonders, weil die halt einfach weniger einzahlen aufs Pensionskonto. Das tut richtig weh. Die sind teilweise in Schockstarre. Das anzunehmen, das haben wir wieder beim Annehmen und dann
brauchen zu sagen, wieder die Resilienz okay, dann.
Genau, aber jetzt weiß ich es und jetzt gibt es aber kein, ich schaue jetzt nicht mehr hin, sondern jetzt treffe ich bewusst Entscheidungen, hol mir Unterstützung. Ja, und da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, man könnte mal anfangen, auch einmal zum Schauen, also tolle Experten sind für mich der Bodo Schäfer unter anderem, ja, Philipp Müller. Ja. Da gibt es schon viel, was man so kostenlos sagen kann. Du kannst einmal in meinen Podcast reinhorchen, ja, da habe ich schon ein paar Episoden dazu zum Thema Finanzbildung. Versuche, dieses Wissen dir anzueignen. Ja, und ich garantiere dir, es ist keine Raketenwissenschaft. Mhm. Das habe ich immer vorgeschoben, damit ich mich nicht auseinandersetzen muss. Ja?
Man glaubt ja, das ist so kompliziert.
Nein, man glaubt, es ist kompliziert. Wenn du es mal verstanden hast, wenn du wichtige Prinzipien, wie zum Beispiel einen Cost-Average-Effekt verstanden hast, dann hast du das Werkzeug in der Hand, Entscheidungen zu treffen. Und für mich ganz wichtig, wir reden über Geld, nicht wir reden nicht über Geld, weil das haben wir alle gelernt gekriegt. Wir reden über Geld, wir enttabuisieren das Geld. Ja.
Wie heißt es so schön öfters, man redet mehr über Sex als wie über Geld. Also Sex ist schon ein Tabuthema, aber da wird noch mehr drüber geredet als über Geld.
Ja, aber genau dieses, wir reden nicht über Geld, ist der Grund, warum die Österreicher und Österreicherinnen oder so viele Menschen zu wenig Finanz- und Geldbildung haben. Wir müssen über Geld reden. Rede mit Menschen, die du schon einen Weg gegangen sind. Ja.
Und du meinst jetzt gerade nicht die Bankberaterin oder den Bankberater?
Ja, du legst man eigentlich fast auf, ich muss ihn fast bringen. Und ich entschuldige mich jetzt gleich bei allen Bankberatern und Bankberaterinnen. Ja. Wir haben in unserem Kopf drinnen, der Bankberater, die Bankberaterin, der oder die kennt sich mit Geld aus, weil er arbeitet ja schlussendlich auf der Bank. Und wir geben da ganz gern das Vertrauen ab. Also nicht das Vertrauen ab, sondern die Verantwortung ab, weil wir ja darauf vertrauen, dass der schon weiß, was er tut. Ehrlicherweise muss man sagen, ein Bankberater, eine Bankberaterin am Schalter, ja, das sage ich jetzt ganz bewusst, kann aber nicht immer Geld. Weil würde er oder sie Bank, nicht nur Bank können, sondern Geld würde er nicht mehr am Schalter arbeiten. Die Menschen, die Geld können, die sitzen eh nicht am Schalter, sondern die arbeiten mit dem Geld, die verwalten dann nicht nur das Geld, sondern die arbeiten mit dem Geld am Markt. Genau, und da müssen wir als Einzelperson auch hinkommen. Und da gibt es tolle Möglichkeiten, wo man kein großes Risiko hat, ja, wo man mitnaschen kann. Aber dazu braucht ein bisschen ein Wissen. Genau, und du merkst, ich koche darüber. Ja, genau. Da geht mir mein Herz auf.
Also vielleicht jetzt nochmal kurz zum Resilienzthema zurück. Du schreibst ja auch gerade an einem Buch zum Thema Resilienz. Das heißt, wenn man da mehr wissen möchte von dir, dann natürlich alles erfährt ihr auch im Podcast, aber dann könnt ihr auch euch auf das Buch freuen von der Leslie.
Ja.
Und zum Thema,
das Buch, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Ja. Wenn es wirklich unter die Fingernägeln brennt, weil jetzt jemand sagt, boah, hey, das finde ich so spannend, würde ich eher empfehlen. Also es gibt eine kostenlose Möglichkeit, ein Finanzbildungsseminar zu
besuchen. Da wäre ich jetzt rumgeswitcht, darum war ich noch kurz bei der Resilienz. Aber ich glaube, da kann man sich auch bei dir schon was downloaden.
Also es gibt einen Resilienz-Guide, ja, den kann man sich schon downloaden. Da stellen wir einfach den Link für die Shownotes einfach, würde ich sagen, zur Verfügung.
Genau.
Das sind 101 Seiten, wo du einfach schon wirklich ganz, ganz viel Handwerkzeug mitbekommst, für deine persönliche Resilienz, für deine persönliche Stärke. Genau. Und das andere war halt...
Genau, jetzt zum Thema Geld, was gibt's da?
Da gibt's dieses Finanzbildungswebinar, das ich gemeinsam mit meiner tollen Kollegin anbiete, wo wir wirklich einsteigen, so ein bisschen ein Grundverständnis einmal zum Schaffen. Hey, was ist Pensionskonto? Wo finde ich mein Pensionskonto? Was für Möglichkeiten habe ich am Weltmarkt mitzunaschen? Ja? Wie funktioniert der Cost-Average-Effekt? Ja, also so wirklich so Basics, die aber so einfach verständlich heruntergebrochen sind, dass man nicht mehr sagen kann, das ist eine Raketenwissenschaft, das geht nicht für mich, sondern wir versuchen es wirklich so einfach wie möglich verständlich für dich herunterzubrechen, dass du Lust hast, die damit auseinanderzusetzen.
Sehr cool. Und es ist komplett kostenfrei?
Komplett kostenfrei.
Link ist in den Shownotes.
Yes.
Yes.
Vielen lieben Dank.
Leslie, danke für diesen ehrlichen Einblick in dein Leben, in deine Geschichte, in deine Geschichten. Und das ist, finde ich, immer auch so dieses... Manche reden über irgendwas, wo sie selber keine Ahnung haben und manche verkörpern das und man merkt es auch bei deinen Themen, dass du machst das, weil es dir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, weil du wirklich sagst, okay, ich will was verändern, ich will was bewegen, bewirken in diesem Bereich. Wenn du jetzt für einen Moment die Google-Startseite zur Verfügung hättest, wo du einfach für dich nochmal eine ganz wichtige Botschaft platzieren könntest, wo du sagst, okay, das möchte ich einfach da nochmal ausgeben, das sollen alle wissen. Was würde da draufstehen?
Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Das würde da draufstehen, ja. Der beste Zeitpunkt für Veränderung war gewesen, wo du das erste Mal mit dem in Kontakt gekommen bist, ja. Aber manches Mal, ja, sind wir noch nicht bereit. Und wenn du jetzt den Podcast hörst oder siehst, ja, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt loszulegen.
So ist es. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich sage danke, Juliana. Es war mir ein Volksfest.
Finde ich auch. Ciao.
Ciao.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.